ARD.
Eine Aufgabe, die wir in Europa haben, ist ganz klar. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Ukraine als demokratische, souveräne Nation eine gute Perspektive hat.
In einer Regierungserklärung zum Scheitern der Ampelkoalition hat sich Bundeskanzler Scholz auch zur Ukraine geäußert.
US-Außenminister Blinken hat Kiew bis zum Ende seiner Amtszeit volle Unterstützung zugesagt.
Der mutmaßliche Einsatz nordkoreanischer Soldaten im Ukraine-Krieg sorgt weiter für Beunruhigung.
Israel rückt nach eigenen Angaben im Norden des Gazastreifens weiter vor.
Und der Islamische Dschihad veröffentlicht ein mutmaßliches Geiselvideo. Hallo, ich bin Astrid Fietz.
Und ich bin Petra Mittermeier und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Und wir beginnen mit einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz heute Mittag im Bundestag. Anlass waren ja eigentlich die anstehende Vertrauensfrage und die Neuwahlen im Februar. Aber Scholz hat auch einiges zur Ukraine gesagt, zum Beispiel zu den Kosten für die militärische Unterstützung für Kiew.
Soll die Unterstützung der Ukraine mehr als 12 Milliarden Euro im deutschen Bundeshaushalt finanziert werden auf Kosten von Entscheidungen, die für die Zukunft unseres Landes notwendig sind? Meine Antwort lautet nein. Wir können nicht deswegen sparen bei den Investitionen in unsere Infrastruktur, Straßen, Brücken und Schienen, verrotten lassen und nicht die notwendigen Investitionen dort auf den Weg bringen. Es kann nicht sein, dass die notwendigen Mittel für die Modernisierung unserer Volkswirtschaft fehlen, dass wir deshalb damit bezahlen, dass es weniger Wachstum, weniger Arbeitsplätze gibt für die Unternehmen. Es kann nicht sein und es soll nicht sein aus meiner Sicht, dass die Unterstützung der Ukraine dazu führt, dass es zu Einschnitten bei Rente, Pflege und Gesundheit kommt. Das alles will ich unserem Land ersparen.
Noch sind die USA die wichtigsten Unterstützer der Ukraine, doch was passiert mit den Militärhilfen nach dem 20. Januar, also nach dem Amtsantritt von Donald Trump? Heute war noch US-Außenminister Antony Blinken im NATO-Hauptquartier in Brüssel zu Besuch und er hat sozusagen getan, was er tun konnte.
Ja, er hat zugesagt, dass die USA in der restlichen Amtszeit von Präsident Joe Biden ihre militärische Unterstützung für die Ukraine verstärken. Man werde weiter alles tun, um sicherzustellen, dass sich die Ukraine wirksam gegen die russische Aggression verteidigen könne, sagte Blinken nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Mehr dazu jetzt von Helga Schmidt in Brüssel.
Antony Blinken ist nach Brüssel gekommen, ins NATO-Hauptquartier, weil er zwei Dinge noch regeln will. Einmal will er den NATO-Partnern zusichern, dass seine Regierung, die Biden-Regierung, bis zum Ende ihrer Amtszeit alle Zusagen an die Ukraine einhält, Waffen weiterhin liefert. Das hat er zugesagt, aber für die Zeit danach, und das ist das zweite Thema seiner Reise, für die Zeit danach müssen die Europäer sich darauf einstellen, dass die Amerikaner ihre Militärhilfe für die Ukraine runterfahren. Das hatte Trump im Wahlkampf ja angekündigt. Möglicherweise soll die Militärhilfe auch ganz gestrichen werden. Und darüber wird jetzt in Brüssel gesprochen. Man ist sich relativ einig, dass die Europäer mehr Geld für die Ukraine-Hilfe ausgeben sollen, auch mehr Geld für ihre eigene Sicherheit, wenn Donald Trump dann am 20. Januar sein Amt antreten wird. Außenminister Blinken nahm auch Stellung zum Einsatz von mehr als 10.000 Soldaten aus Nordkorea an der Seite Russlands. Nordkorea werde für diese Beteiligung am Kampfgeschehen eine harte Antwort erhalten. Das kündigte Blinken an, ließ aber offen, wie die Antwort aussieht.
Ja, so richtig konkret in Sachen Nordkorea wurde Blinken also nicht. Nach Angaben amerikanischer, südkoreanischer und ukrainischer Geheimdienste will Russland bis zu 12.000 nordkoreanische Kampftruppen in den Krieg schicken.
Laut US-Außenministerium sind Tausende von ihnen schon in der Region Kursk im Einsatz und beteiligen sich an der Seite der russischen Armee an Kämpfen. Was das für die NATO bedeuten könnte, dazu hat Professor Rüdiger Frank von der Universität Wien im NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien Folgendes gesagt.
Es kommt also sehr darauf an, wo Nordkoreas Truppen eingesetzt werden und in welcher Form. Die NATO hätte die größte Flexibilität in ihrer Reaktion, wenn Nordkoreas Soldaten in Russland bleiben und dort auch unter russischem Kommando oder in russischen Uniformen kämpfen würden. Das wäre zum Beispiel die offenbar anstehende Rückgewinnung der Gebiete um Kursk. Ein Desaster wäre es, wenn Nordkorea reguläre Soldaten, auch in nordkoreanischen Uniformen zum Beispiel, auf unbestritten ukrainisches Territorium schickt. Dann könnte im allerschlimmsten Fall der Dritte Weltkrieg die Folge sein, weil dann eine Reaktion auf die nächste folgen würde, immer mehr Länder in den Krieg hineingezogen werden würden. Der einzige Lichtblick, den ich sehe, ist weder der Herr Putin noch der Herr Kim im eigenen Interesse so eine Eskalation eigentlich haben wollen. Also die werden sicherlich nicht wollen, dass der Krieg jetzt wirklich sich über diesen Bereich, wo er im Augenblick stattfindet, hinweg noch ausweitet.
NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat heute in Brüssel ganz klar gesagt, dass die nordkoreanischen Soldaten eine zusätzliche Bedrohung für die Ukraine darstellen. Und auch sonst beunruhigt die Zusammenarbeit Russlands mit Nordkorea. Auch zu China sucht Kreml-Chef Putin ja die Nähe. Es könnte also eine Art Achse Russland-China-Nordkorea entstehen. Dazu nochmal Professor Rüdiger Frank aus der aktuellen Folge des NDR-Podcasts Streitkräfte und Strategien.
Die Argumentation ist die, dass man sich sozusagen der NATO als westliches Militärbündnis gegenüber sieht. Die NATO, die im Übrigen ja auch den ersten zwei Buchstaben North Atlantic auch gar nicht mehr so gerecht wird. Es wird ja viel von Indo-Pacific gesprochen. Die NATO verteidigt jetzt nicht mehr nur am Hindukusch, sondern demnächst auch noch in Ostasien, beziehungsweise hat sie schon geäußert und dementsprechend hat Putin gesagt, ja, da müssen wir ein Gegenbündnis aufbauen. Das ist vollkommen klar, deswegen rede ich auch so häufig vom neuen Kalten Krieg, weil es genau das ist. Also wir haben wieder zwei Lager, zwei Camps, die einander gegenüberstehen. Demokratisch-liberal versus autoritär. Und ich glaube, ungefähr entlang dieser Linien werden wir, ich fürchte, das wirklich die nächsten Jahre und Jahrzehnte leben müssen.
Ja, düstere Aussichten also auch beim Blick auf den Nahen Osten, der heute natürlich ebenfalls ein Thema beim Besuch von US-Außenminister Antony Blinken bei der NATO war.
Ja, Blinken hat Israel wegen der Not der Menschen im Gazastreifen zu längeren Kampfpausen aufgerufen. Denn es müsse unbedingt Hilfe effektiv bei den Menschen ankommen, hat Blinken betont. Nicht nur für Stunden, sondern für Tage müssten die Waffen schweigen.
Die israelischen Streitkräfte rücken aber nach eigenen Angaben im Norden des Gazastreifens weiter vor. Alle Menschen, die dort leben, sollen das Gebiet verlassen. Das Vorrücken der Truppen und die Vertreibung zehntausender Menschen stärkt die Vermutung vieler Palästinenser, dass Israel den Norden des Gazastreifens räumen und eine Pufferzone einrichten will. Möglicherweise sollen, nach Regierungsplänen, israelische Siedler in das Gebiet zurückkehren.
Und auch im Libanon gehen die israelischen Angriffe weiter. Da hat Israels Luftwaffe nach libanesischen Angaben heute früh ein Gebäude südlich der Hauptstadt Beirut getroffen. 6 Menschen sollen getötet und 15 verletzt worden sein.
Radikale Hisbollah-Mitglieder sollen übrigens in dieser Gegend Wohnungen gekauft haben. Viele Anwohner übernachten lieber im Freien. Und einer von ihnen hat gesagt, in diesen Tagen sollte man wissen, wer der Nachbar ist. Von Israels Armee heißt es, dass der Angriff einem Waffenlager und einem Kommandozentrum der Hisbollah-Miliz gegolten hat.
Ja, und zum Schluss noch einmal zurück in den Gazastreifen. Die mit der Hamas verbündete islamistische Palästinensergruppe Islamischer Dschihad hat ein neues Video veröffentlicht. Es soll eine Geisel zeigen, die vor inzwischen mehr als 400 Tagen verschleppt wurde.
In dem Video sieht man einen jungen Mann mit Bart. Es soll sich um den 29-jährigen Sascha Trupanov handeln. In dem Video ruft er die Israelis dazu auf, mehr Druck auf ihre Regierung auszuüben, damit die restlichen Geiseln endlich freikommen. Ob das Video echt ist, wissen wir aber nicht. Und es ist auch völlig unklar, wie viele Menschen nach mehr als einem Jahr in Geiselhaft der Hamas überhaupt noch am Leben sind.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.